Rummelplatz. Neben dem Bierwagen das Zelt einer Wahrsagerin, neben der Wahrsagerin eine Boxbude. Und jetzt ist Stefan Duhn und erinnert sich, dass er einst eine gute Figur gemacht hat beim Schulsportboxen, in kontrollierter Umgebung zwar, aber doch mit dem Biss eines Stefans, der schon mit 14 Säcke geschleppt hat, voller Kartoffeln, in der Kartoffelscheune beim Ferienjob. Jörg und Thorsten werden sich erinnern an diesen Biss. Linke gerade, rechte Haken, sauber aus der Deckung heraus, einmal Schläfe, einmal Solarplexus. Und dann lagen sie da, erst der eine, dann der andere. Und der Sportlehrer sagte, Stefan, lass mal, kriegst auch so eine Eins. Stefan und Thorsten und Jörg stehen am Bierwagen neben dem Wahrsagerinnenzelt neben der Boxbude, so wie sie früher an der ratternden Berg- und Talbahn gestanden hatten am Jägerweg, weil da die Mädchen so schön juchzten, wenn der Berg- und Talbahnmann leichtfüßig die Karten einsammelte, junger Mann zum Mitreisen gesucht, am Jägerweg, da wo heute die Wohnmobile parken, und Thorsten sagt, guck mal, eine Boxbude, sowas gab's früher nicht. Und Jörg sagt, na Stefan, und Stefan fühlt sich gar nicht mehr wie 45, sondern wie 14. Und noch ein Bier und eine Bratwurst. Und die Frau ist im Urlaub. Den Rasenmäher-Roboter namens Günther Grass kann er später reparieren. Die Kinder wissen selber, wo der Kühlschrank ist. Und damit wären die Aufgaben auf dem Aufgabenzettel an der Pinnwand auch schon abgearbeitet. Boxbude, linke gerade, aus der Deckung heraus. Wann, wenn nicht jetzt? Kennst du den, sagt Jörg und erzählt einen Witz, der zu tun hat mit einem Hasen, der einen Job sucht beim Arbeitsamt, dort abgewiesen wird, weil Arbeitsamt, da gibt's nur Jobs für Menschen. Dann aber kommt ein Zauberer ins Spiel, der einen Hasen sucht für aus dem Zylinder zaubern, und der Mann vom Arbeitsamt freut sich, weil Hase war ja eben da, und Stefan verliert den Faden, den Spuckefaden, der ihm aus dem Mundwinkel hing eben noch und den er nicht wegwischen konnte, links Bier, rechts Zigarette. Eine dritte Hand wäre super, und dann denkt Stefan, er hätte damals nicht so hart zuhauen sollen, denn Jörg ist ja immer noch nicht wieder auf dem Damm, erzählt wirre Witze, dabei geht's doch eigentlich um ihn, um Stefan und die Boxbude. Ich geh da jetzt rein, sagt Stefan, und dann geht er rein, und dann riecht es, wie es früher in der Schulturnhalle gerochen hat, nach Schweiß und Leder und ungeputzten Klos. Und der Ring in der Boxbude ist klein, und Stefan ist groß, und sein Gegner ist klein, und Stefan ist groß, und die Angst ist klein und die Hoffnung groß, bejubelt zu werden von den Rummelplatzgestalten am Bierwagen, wenn nachher alles vorbei ist. Thorsten hingegen fühlt sich etwas unwohl. Erst zweimal ist er in dieser Geschichte vorgekommen, einmal als Opfer, einmal als Begleiter, und auch das Wahrsagerinnenzelt ist ja bisher nur erwähnt worden, was das wohl noch wird mit dieser Geschichte und mit Stefan und der Boxbude. Thorsten hat BWL studiert, 2 Semester, bevor er seinem Traum gefolgt ist und Hundefriseur wurde, und außerdem hat er eine Doku gesehen über eine Boxbude, und deshalb weiß er, dass das Geschäftsmodell einer Boxbude damit zu tun hat, dass sich Leute wie Stefan wie 14 fühlen und nicht wie 45, dass das Publikum dafür zahlt, einen Aufschneider leiden zu sehen, und am Ende immer ein Aufschneider Stefan leidet, weil Marek und Juri, Anatol und Sergej ihr Handwerk beherrschen und weil Bier. Jörg erzählt den Witz zu Ende. Ihm ist nicht aufgefallen, dass niemand mehr zuhört, weil Stefan in der Boxbude und Thorsten in Gedanken. Der Hase jedenfalls taucht nochmal auf dem Arbeitsamt, will aber den Job beim Zauberer nicht, er ist Elektriker von Beruf. Also folgt Jörg Stefan, Thorsten sagt, ich komme gleich nach, denn es zieht ihn an, das Wahrsagerinnenzelt, das damit endgültig angekommen ist in diesem beinahe atemlosen Monolog. 20 Euro kostet die Zukunft bei der Frau mit dem Turban, und die Zukunft, die sie vorhersagt, die ist blutig. Füße, ich sehe Füße, Zehen abgetrennt, Sehnen durchschnitten, gehäckselt die Haut, Geschrei und Leid und das Pfaffenteichwasser rot gefärbt, und kein Johanniter, kein Malteser, kein Rotkreuzler kann mehr helfen, denn sie, sagt die Wahrsagerin, deren Karten liegen nutzlos auf dem falschen Stapel. Thorsten denkt sich all dies als Metapher und an die Boxbude und an Stefan, der tatsächlich schon blutet aus der Nase, denn Marek, der Boxer, beherrscht sein Handwerk und Stefan ist nicht mehr 14. Und wenn der Bauch hervorquillt aus der Deckung, ist da Trefferfläche genug und das Fett kommt in Bewegung ob der wuchtigen Schläge. Und wenn Stefan das Fett schützen will, hat Marek immer noch einen Aufwärtshaken parat. Jörg jedenfalls fühlt sich gut unterhalten, denn Hochmut kommt vor dem Fall. Die Gäste um den Ring johlen und spritzen Bier auf die Kämpfer und nur wenige bemerken die Schreie, die bereits seit einigen Minuten die Luft über dem Pfaffenteich füllen. Und nur Thorsten sieht die Fontäne aus dem Teich blutrot in die Höhe spritzen und nur Thorsten bemerkt, dass auffällig viele halb kahl geschorene Hunde die Mecklenburgstraße auf- und abwinseln, kann aber auch nicht erkennen, geschweige denn glauben, dass ausgerechnet Stephans Rasenmäher-Roboter namens Günter Grass Grund und Ursache ist für das im Wahrsagerinnenzelt vergleichsweise präzise vorhergesagte Geschehen. Hatte doch Günter Grass' Defekt eine Kettenreaktion ausgelöst, infolge derer die Mähgefährten einem erdnahen Drohnenschwarm gleich aus den Vorortsiedlungen und deren Reihenhausgärten, aus den handtuchgroßen Rasenflächen der Stadthäuser, aus den hinter Kornellkirschenhecken versteckten Anwesen ausgebrochen waren, in einer Einigkeit, die nur künstliche Intelligenz zu formen in der Lage ist und nun die Füße zerfetzen der Rummelplatzbesucher. Fell und Haut zerreißen der Hunde, die Tauben schreddern und sich nicht abhalten lassen vom Treten und Stampfen der Menschen, die ja nun in Masse stolpern über diejenigen, die schon früh gefallen waren, durchtrennter Sehnen und abgesäbelter Zehen wegen und deren Blut sich schon sammelt in Gullis und Rinnsteinen und schließlich von den Fischen im Ziegelsee als willkommene Eisenquelle durch die Kiemen gezogen wird. Nur Stephan hat von all dem nichts mitbekommen. Von Marek in die vorübergehende Blindheit geprügelt liegt er, ein Handtuch im Nacken sicher im Ring, einen Meter über dem Fußboden. Dort, wo selbst die aktivsten Rasenmäherroboter keine Gefahr sind für ihn, das Muskelgedächtnis lässt seine Arme zucken, als wäre da noch ein Kampf zu kämpfen. Es zuckt auch Jörg in einer Masse von eben noch Umstehenden, dahingestreckt von rotierenden Klingen und jemand, der das Massaker mit nüchternem Blick betrachtet, könnte jetzt denken, Hochmut kommt vor dem Fall, Jörg. Als der Spuk zu Ende ist, dank eines Hasens übrigens, der als ausgebildeter Elektriker Fachkraft genug ist, um die KI der Roboter so zu überlisten, dass die Mördermäher schließlich allesamt in den Teich gelockt sind und dort nur noch dem einen oder anderen Graskarpfen Unheil zufügen können, jetzt erst jedenfalls macht sich auch Stephan tastend auf den Heimweg, um zu Hause im Viertel der Steuerzahler hinter Kornellkirschenhecken noch kurz vor dem Schlafengehen an Jörg und Thorsten zu denken und daran, wie er sie einst auf die Bretter geschickt hatte, mit 14, linke gerade, rechter Haken, sauber aus der Deckung heraus. Einmal Schläfe, einmal Solarplexus.